Ich habe uns zum Einstieg in diese Predigt ein Bild mitgebracht. Schauen Sie einmal. Ja, weiter noch. Darf ich mal fragen, was Sie sehen? Den ersten Blick, eine ganz banale Frage, ne? Was sehen wir? Ein Frauenkopf. Jawohl, würde ich auch sagen, ja. Wie bitte, was sehen Sie? Ein Mädchen. Ein junges, schönes Mädchen. Wer sieht das noch? Super. Sieht jemand noch was anderes? Eine alte Frau. Wer sieht das auch? Und gibt es auch Leute, die sagen, na, das glaube ich noch nicht, dass da beide sind. Na? Ich versuche es mal hier zu erklären. Das ist so ein Pointer. Das ist so ein Häubchen. Das zählt für alle gleich. Jetzt gehe ich mal mit einer alten Frau. Das ist das Auge, der Mund, die Nase, das Kinn. Ja, eine alte Frau. Und auf der anderen Seite ein junges Mädchen. Da ist das Ohr. Das ist die Nase. Das Auge. Das Kinn. So verschieden betrachtet man manchmal Situationen. Und so verschieden unter Umständen auch, wenn man einen Blick auf eine Gemeinde wendet. Person A, die schwärmt von der Gemeinde, weil sie die Chancen und Möglichkeiten sieht. Und Person B redet von der gleichen Gemeinde mit ganz anderen Vokabeln. Für sie lauern überall Gefahren, man sieht Defizite. Beide haben ihre Sichtweisen. Und manche mögen sogar Gründe haben für ihre Sichtweisen. Und so ein Tag der Begegnung, wie wir heute haben, der neigt ja gerade dazu, so ganz unterschiedliche Sichtweisen zu benennen. Oder halt auch bei einem Pastor abzufragen, der hier vorne steht. Ich glaube, diese Einschätzung werden wir aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst nicht gänzlich herausbekommen. Die sind einfach da. Und wir stellen sie uns beiden. Sie als Gemeinde und ich mich Ihnen. Aber doch ist es mein Gebet, auch im Vorfeld dieses Gottesdienstes und das Gebet auch aus der Gemeindeleitung, das Gebet auch, was wir kurz vor in einem der Räume im Nebenbereich hatten, dass hier mehr geschieht als solch ein Betrachten. Dass hier so etwas geschieht wie ein Blick bekommen, eine Sichtweise für das, was Christus, der Herr der Gemeinde, für diese Gemeinde hat. Und wenn Jesus Christus das schenkt, dann weckt oder bestärkt sein Geist diese Sehnsucht in uns, mehr von seiner Sichtweise über Gemeinde zu erfahren. Und das ist dann eine Gemeinde, die zu beneiden ist. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, eine Gemeinde, die zu beneiden ist. Und ich lese uns dazu einen Abschnitt aus dem Philipperbrief, Kapitel 1. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke, schreibt Paulus. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr so eifrig für die gute Nachricht euch einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, bis heute. Und ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tage, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken. Denn ich trage euch in meinem Herzen. Gerade jetzt, da ich für diese gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Ich weiß auch, er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne mit herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Und ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste, man könnte auch sagen das Wesentliche, ist. So werde dir an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Jeder, der diesen Text aufmerksam mitverfolgt, der spürt sofort, Paulus ist geprägt, ist bestimmt von einer ganz positiven Grundeinstellung, wenn er an diese Gemeinde denkt. Manche Formulierung könnte sogar in einem Liebesbrief stehen. Ich trage euch alle in meinem Herzen. Ich sehne mich nach euch allen.
Moment mal bitte. Ein etwas verkopfter Mensch könnte mal sagen, wie Deutsche im Wesentlichen doch sind, sagen, Moment mal bitte, das geht mir zu schnell. Hier sind mir viel zu viele Emotionen dran. Das ist sowas Gefühlsbetontes. Das wird bestimmt andere Gründe haben. Also wenn jemand so gefühlsbetont anfängt, da ist was dahinter. Was könnte das sein? Vielleicht so etwas wie Anstandsregeln. Ich weiß nicht, wer noch einen Brief schreibt, aber auch für eine Mail sollte man sich das gönnen, dass man bei der Anrede positiv anfängt. Ich freue mich, hallo lieber so und so, ich freue mich, hier heute mal schreiben zu können. Sowas wird Paulus gemeint haben. Eigentlich wollte er damit noch gar nichts sagen, er wollte nur irgendwie anfangen. Naja. Vielleicht hat es aber noch einen anderen Grund, dass Paulus so gefühlsbetont beginnt. Ich habe das mal so überschrieben. Scheinwerfer, die müssen doch irgendwie gestreichelt werden. Paulus hatte von dieser Gemeinde in Philippi mehrfach Geld bekommen. Und inzwischen hat man ihn inhaftiert. Und gerade jetzt, wo er im Gefängnis sitzt, da ist er angewiesen darauf, dass andere zu seinem Lebensunterhalt beisteuern. Das war also keine Vollpension, all inklusive, sondern die mussten noch, wenn sie im Gefängnis waren oder inhaftiert waren, noch selbst was dazu bringen. Und da ist es doch nur verständlich, dass man an die Gemeinde, die einem immer gut finanziell unterstützt hat, so einen freundlichen Brief schreibt. Okay, so eine Denke ist vielleicht nicht ganz abwegig. Können wir uns vorstellen, ein Enkelkind, das öfters mal zu Oma und Opa kommt, weil es auch so gerne was haben möchte, wird auch ganz freundlich einen Brief schreiben, vielleicht aus dem Urlaub, eine Ansichtskarte oder ansonsten. Und die Oma und Opa finden das in Ordnung und das Enkelkind findet das in Ordnung und beide sind froh. Aber mir erscheinen beide Einwände, die ich gebracht habe, zu oberflächlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das Paulus eigentlich meint. Dafür legt er mir in den Anfang dieses Briefes viel zu viel Inhalt. Nein, das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde in Philippi, das scheint anders geprägt zu sein. Läutere noch mal etwas. Knapp 10 Jahre zuvor hatte Paulus diese Gemeinde in Philippi auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Später hat er sie immer noch mal besucht. Und er kannte viele Personen aus der Gemeinde. Ihm ging es also etwas anders als mir heute hier. Er kannte schon viele Personen. Und nicht nur mit Namen, sondern er hat auch die geistliche Entwicklung mancher Personen mitverfolgt. Und so hat er ein ganz herzliches, ein offenes Verhältnis zu diesen Christen bekommen, die in Philippi lebten. Und die Gemeinde, die hat einen festen Platz in seinem Gebetsleben. Und das hatte beneidenswerte Gründe. Ich will uns mal versuchen, diese Gründe auszuführen, die mir in diesem Bibeltext entgegengekommen sind. Eine Gemeinde ist zu beneiden, eine Gemeinde, die zu beneiden ist, ist eine, ich habe es mal überschrieben, eine christuszentrierte Gemeinde. Naja. Also wenn Paulus mit Gott in das Gespräch über diese Gemeinde kommt, dann wird sein Herz mit großer Dankbarkeit erfüllt. Wie könnten wir uns das vorstellen? Vielleicht so. Schau doch, Jesus, wie deine Liebe in ihnen brennt. Sie wollen unbedingt, dass der Verkäufer am Markt, der Schuhhändler in der Seitenstraße und die stationierten römischen Soldaten von dir, dem Sohn Gottes, was erfahren? Schau, Vater, du bei dem Markus, der ist damals zum Glauben gekommen, aber schau doch mal, wie sein Glaube immer mehr wächst. Und wenn ich an Alexander denke, oh, ich habe erfahren, wie er sein Leben immer stärker von dir prägen lässt. In ihm wachsen die Führungsqualitäten. Jesus Christus, ich will dir danken. Das finde ich eine ganz großartige Person. Und was du in ihr machst, das ist einfach toll. Oder schau Petras. Petras diakonische Fürsorge. Da ist sogar, habe ich gehört, jetzt ihre Schwiegermutter zum Glauben gekommen. Herr, ich danke dir für diese Menschen. Wenn ich an sie denke, dann weckt das in mir eine solche Freude. Du bist der Große und du verwirklichst dich in diesen Menschen. So ungefähr. Könnte das Gebet des Paulus ausgesehen haben, wenn er an die Gemeinde in Philippi dachte. Und er wusste, und es spürt sich heraus, das ist eine im Kern gesunde Gemeinde. Eine Gemeinde, die die gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium, in ihrer Mitte hat. Die Gemeinde in Philippi war nicht zu einem sich selbst begnügenden irgendwie etwas gekommen. Einer Gruppe, die sich nur verwaltet. Paulus schreibt in Vers 5 ja wörtlich von der Gemeinschaft am Evangelium, die ihn und die Gemeinde von Anfang an bis jetzt verbinden. Man könnte auch freier formulieren, sie haben das missionarische Anliegen des Paulus quasi in ihrer DNA aufgenommen. Es ist nicht zu einem Veranstaltungstermin Mission oder Evangelisation geworden, sondern das ist Bestandteil ihres Lebens. Sie haben es in die DNA aufgenommen.
Neudeutsch sagen wir dann dazu, ganzheitlich gelebtes Christsein. Das kannten die damals schon. Nicht nur sonntags morgens von 10 bis, ich glaube heute dauert der Gottesdienst bis 11:30, von 10 bis 11:30, sondern mein ganzes Leben.
Das begann schon bei der ersten Person in Philippi, die überhaupt zum Glauben an Jesus Christus kam. Das kann man in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Die Lydia war das. Und dort heißt es, der tat der Herr das Herz auf. Christus hat ihr also nicht nur den Kopf gewaschen, er tat ihr das Herz auf. Die Liebe Jesu hat ihr Herz berührt und es hat sich verändert. Gleich darauf hat sie ihre ganze Hausgemeinschaft eingeladen, ihre Freunde, die sie hatte, kommt mit, das müsst ihr hören. Und da heißt es dann, und sie kamen zum Glauben. So dass es nicht nur bei ihr, bei dieser Lydia blieb.
Und hier in Dillenburg? Also ich gebe schon zu, als wir das erste Mal hier reinkamen, sie haben ein super tolles Foyer. Klasse, das macht Spaß, wenn man hier reinkommt. Das ist schon aufgelistet. Das macht Freude.
Und sicherlich macht es auch Freude, hier Gottesdienst zu feiern, Gottes Begegnung zu haben. Die Freude im Himmel und hier in Dillenburg, ich glaube aber, sie wird es sich erweitern, wenn nicht nur wir, die wir heute hier sitzen, in eine Gottesbegegnung kommen würden, sondern wenn weit mehr Menschen in eine Gottesbegegnung, auch in diesen Räumlichkeiten kommen würden. Was meinen Sie? Können Sie mir das bestätigen? Wäre das Christus auch eine Freude? Ah, danke. Wo das Herz brennt. Da fließt viel. Ne? Da steckt Leidenschaft dahinter. Wenn Gott das doch machen könnte, wenn ich das miterleben dürfte, dass Christus so wirkt, dass Menschen in die Gottesbegegnungen kommen. Wie Sie sicherlich denken können, haben wir inzwischen mit etlichen Personen aus der Gemeinde gesprochen. Und aus den Gesprächen klang heraus, Christus gibt Ihnen gerade viele Möglichkeiten hier. Ja, geradezu Vorlagen für eine solche Begleitung, die Sie machen dürfen in die Begegnung mit Jesus Christus. Die Kaffeearbeit, habe ich gehört, die läuft irgendwie super toll. Aus der Stadt heraus kommen Anfragen, Veranstaltung hier im Hause stattfinden. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus Christus aus dem Pool dieser Leute, die diese Gemeinde besuchen, nicht Menschen zum lebendigen Glauben an ihn führen möchte? Ich kann mir das nicht vorstellen. Sie wollen Gemeinde für die Stadt hier in Nillenburg sein. Gemeinde also auch, die nicht nur darauf wartet, dass Menschen zu ihnen kommen, sondern dass sie auch zu Menschen gehen, die hier in dieser Stadt leben. Können Sie sich vorstellen, dass das nicht so ganz natürlich auch zur Folge hat, dass dann Menschen in die Begegnung mit Jesus Christus kommen? Selbstverständlich hat das die Folge. Ich will Ihnen mal etwas erzählen aus dem, was ich letzte Woche erlebt habe bei uns in Lüdenscheid. Wir hatten letzte Woche Taufgottesdienst und es wurde getauft eine junge Frau. Sie geht noch zur Schule, letzten Jahre. Die ist durch die Begleitung anderer Christen zu einer Christusbegegnung gekommen. Unterschiedliche Christen haben mit unterschiedlichen Bausteinen in ihrer Biografie dazu geführt. Und in diesem Jahr ist sie dann nun Christin geworden. Und am Sonntag war ihre Taufe, jetzt folgt die Aufnahme. Und ich bin gespannt, wie diese Geschichte der Gottesbegegnung weitergeht. Und ein Stück weit hat sie letzten Sonntag schon angefangen mit ihrer Taufe. Da waren ihre Schwester und der Opa. Die waren zum ersten Mal im Gottesdienst. Und der Opa, muss man wissen, der hat formal einen griechisch-orthodoxen Hintergrund. Und während ich so predigte, da begegneten sich unsere Blicke. Und ich merkte, der Opa wurde ganz aufgeregt. Er fing an zu tuscheln mit seinem Sohn, der saß daneben. Es war zu spüren, jetzt fängt Gottes Geist bei dem an zu wirken. Jetzt passiert da etwas. Ich war gerade in der Predigt dabei und erklärte die Bedeutung dieses christlichen Fischsymbols. Kennen Sie das auch? Ja, diesen also Ichthys, die Anfangsbuchstaben auf Deutsch übersetzt seien ein Bekenntnis der frühen Christen, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Das erklärte ich gerade. Und ganz spontan nahm ich ihn dann, er war ja Grieche, das hatte ich irgendwo mitbekommen, denn das getaufte Mädchen, das war so halb Griechin, nahm ich ihn in diese griechische Begrifflichkeit mit hinein. Nach dem Gottesdienst war es dann soweit. Wir begegnen uns und er fragte mich dann unter Tränen, das erste Mal im Gottesdienst, er fragte mich unter Tränen, sag mal, warum muss ich so alt werden? Und noch niemand hat mir zuvor erklärt, was das heißt. Das kommt doch aus meiner Sprache. Warum habe ich das vorher nicht erlebt? Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Gottes Begegnung. Sternstunden. Wünschen wir uns davon nicht mehr? Soll das nicht so werden? Ist das nicht gerade Jesu Anliegen, dass das so sein darf und wir mitten hineingenommen werden? Das Bedürfnis, die gute Nachricht von Jesus Christus auszuleben, sie in meinen Lebensalltag einfließen zu lassen, das drängt die Gemeinde in Philippi und davon hat Paulus mitbekommen. Und darüber freut er sich. Eine Gemeinde, die zu beneiden ist, ein zweiter Punkt. Eine solche Gemeinde nimmt Anteil. Natürlich hätte der Zusammenhalt zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi sich auch zerflettern können. Schließlich befand sich Paulus wahrscheinlich in Rom im Gefängnis. Naja, und wie viel Kontakt haben Sie zu Gefängnisinsassen? Da hält man sich eher ein bisschen zurück, ne? Es könnte ja was dran sein. Jo, es hätte. Aber es ist nicht. Im Gegenteil ist der Fall. Die Gemeinde hatte eine Person, Epaphroditus hieß die, Epaphroditus, einen ihrer Mitarbeiter zu Paulus geschickt. Und in Kapitel 2, Vers 30 kann man nachlesen, dieser Epaphroditus sollte Paulus stellvertretend für die Gemeinde in Philippi dienen. Er sollte ihm zur Hand gehen. Und das hat dieser Epaphroditus auch mit Leidenschaft getan. Er hat Anteil genommen und die Gemeinde hat Anteil genommen über ihn an dem Leben von Paulus. Und nunmehr verdeutlicht Paulus aus dieser Gefangenschaft heraus, wie wechselseitig Anteil nehmen dann auch aussieht. Er schreibt hier in Philipper 1, Vers 7, ich kann gar nicht anders, als so über euch denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. In seinen Gebeten, seinen Gesprächen mit Gott, ich sagte es schon, da trägt er die einzelnen ihm bekannten Personen vor das Angesicht Gottes. Ihre Geschichte, ihr Anliegen, ihre Prägung, er bringt sie zu Christus und er versieht das mit einem großen Danke. Danke, bei dem die Freude darüber zum Ausdruck kommt, was Christus schon alles gewirkt hat an diesen Personen. Es hat eine gute Prägung stattgefunden. Und das teilt er, so wie er es erfahren hat, Jesus Christus auch mit. Das Ganze hat aber noch eine andere Seite. Ihr habt ja Teil, so schreibt er, an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Entschuldige mal bitte, Paulus, hast du dich jetzt vertan? Du hast gerade von deinem Gefängnis geredet und die haben Anteil daran? Wodurch denn bitte das? Durch euer Gebet habt ihr Anteil. Ihr tragt mit mir. So sagt er es in Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, dieses Gefängnis, durch euer Gebet. Anteil geben, Anteil nehmen, das kommt hier zusammen. Eine Gemeinde, die zu beneiden ist. Wie ist das hier im Gebetsleben, bei Ihren Gebeten? Das Anteil nehmen, das Anteil geben. Ich will das mal persönlich zuspitzen. Welche Personen tragen wir in unseren Gebetsherzen? Oder von wem wissen wir uns im Gebet von Herzen getragen? Fallen Ihnen drei Personen ein? Super. Und ist das nicht ein Schatz, dass das so sein darf? Dass man nicht nur nebeneinander wie hier heute Morgen im Gottesdienst sitzt, sondern auch Anteil nimmt aneinander. Ja, selbstverständlich ist, dass man zueinander gehört. Anteil aneinander haben, das beschränkt sich nicht nur auf das Gebet. Wenn wir den ganzen Brief lesen würden, dann kämen mindestens zwei weitere Aspekte hinzu, die will ich nicht groß ausführen, aber sie zumindest benennen, der Vollständigkeit halber. Da geht es zweitens um finanzielle Angelegenheiten. Das kann man, wenn Sie das möchten, in Kapitel 4 des Philipperbriefes nochmal ausführlich nachlesen. Paulus wurde dadurch womöglich erst in die Lage versetzt, sich Papier und Stifte zu kaufen, Tinte zu kaufen, um Briefe zu schreiben. Briefe, die dann später zum Wort Gottes wurden, das wir heute noch hier haben. Also das Anteilnehmen damals, was sie hatten, in barer Münze, was sie genommen haben, hat heute dazu geführt, wenn ich das mal ausführe, dass wir heute den Philipperbrief haben. Dass wir Anteil haben können über 2000 Jahre. Das wäre eine Linie. Anteil nehmen, Gebet, finanzielle Mittel. Aber auch C, Paulus ist nicht nur dankbar für Epaphroditus, der aus der Gemeinde in Philippi zu ihm gekommen ist. Paulus beabsichtigt auch Timotheus, seinen besten Mann, an die Gemeinde in Philippi zu schicken. Da geschieht geistlicher Austausch. Anders formuliert, Timotheus soll so quasi so etwas wie eine Jüngerschaftsschule in der Gemeinde in Philippi einrichten. Er soll Christen geistlich voranbringen. Und ich interpretiere mal hinein, Paulus ist sich sicher, Timotheus wird mit offenen Armen empfangen werden. Und so schreibt er in Kapitel 2, Vers 20 und 22, ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er, gemeint ist Timotheus, um euch kümmern wird. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat. Und das führt zum dritten Punkt. Eine Gemeinde, die zu beneiden ist, möchte, dass Menschen geistlich reifen. Und so schreibt er hier in den letzten Versen unseres Bibelabschnitts: Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste oder das Wesentliche ist. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Die Frage, ob hier jemand im Raum ist, der nicht in jeder Lage richtig entscheiden würde, die kann ich mir ersparen. Das wünschten wir uns alle. Selbstverständlich. Aber wir wissen, das Beste ist nicht immer das Nächstliegende. Einsicht und Verständnis sind gefragt. Auch in Prozesse, in Hintergründe, in Zusammenhänge. Manchmal geht es dabei einerseits einen aus der Liebe kommenden langen Atem zu haben, wenn Menschen Wege gehen, die wir nicht gleich gutheißen können. Ich kann mich noch entsinnen, in der ersten Gemeinde kam eine junge Frau zum Glauben. Die hatte ihre Arbeitswelt hinter der Theke. Sie wusste noch recht wenig vom Glauben. Sie lebte mit einem Mann zusammen, das war nicht ihr Mann, sondern es war ihr Freund. Was sollten wir machen? Du sollst, du musst. Wir haben das sein gelassen. Wir haben für sie gebetet. Sie besuchte die Gottesdienste, die Kreise. Und es dauerte gar nicht lange, da kam sie mit der Frage: Lothar, ich glaube, hier stimmt bei mir was nicht. Ich spüre so, das ist etwas, wie ich lebe. Gott will das gar nicht so. Kann das sein? Ja, habe ich gesagt, kann sein. Und dann sind wir nachgegangen. Dann hat sie gesagt, weißt du was, hat nicht mehr lange gedauert. Dann sagte sie: Du, ich habe mich in dem Sinne von meinem Freund getrennt, dass wir auseinandergezogen sind. Da musste nicht ich, du sollst, du musst, du darfst. Aber wir durften für sie beten. Und es war ein alter Mann aus der Gemeinde mit, einer der Gemeinde im letzten Jahr, hat ganz kräftig mitgebetet dafür. Und so hat Gottes Geist diese Person selbst verändert. Er hat es ihr deutlich gemacht. Du, das Leben möchte ich anders haben von dir. Und dir geht etwas verloren, wenn du nicht auf meinen Weg hinkommst. Gottes Liebe hat sie gezogen in diese Veränderung mit hinein. Und diesen Schritt ist sie dann gegangen. Geistlich reifen. Dabei geht es mehr umfassender als lediglich Bibelwissen aneinanderreihen. Sondern es geht um die Anwendung des biblischen Wortes in einem Sinne, dass man manchmal einen langen Atem mit Menschen hat, aber vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt ein ganz klares Wort sagen muss. Und beides kann von Gottes Geist geprägt sein und beides kann so sein, dass es von geistlicher Weisheit zeugt. Es geht um geistliches Hineinwachsen in diesen Willen Gottes. Gewinnt dann ein Leben nicht Qualität? Ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe, die geistlich so wachsen. Ich habe so genau Personen vor Augen aus den verschiedenen Gemeinden, in denen ich war, wo ich das mitverfolgen konnte. Das ist mir ein Schatz, das wahrzunehmen. Ich hoffe, Ihnen geht es auch so. Das ist eine Bereicherung für das eigene Leben. Darf ich Sie jetzt auch nochmal fragen, kennen Sie auch solche Menschen, die geistlich reifen? Haben Sie es dieser Person, von der Sie diesen Eindruck haben, vielleicht sogar schon mal gesagt? Oder sich beide dahingestellt und Christus zusammen gedankt für das, was er bewegt? Ich lade Sie ein, machen Sie das. Sie werden feststellen, das bereichert nicht nur das Leben dieser anderen Person, das bereichert auch Ihr Leben. Paulus wusste davon und genau das macht er im Philipperbrief. Das ist sein Anliegen. Er nimmt die Christen in Philippi in diese Bereicherung mit hinein. Und wie wichtig es ist, dass alle Elemente, die Paulus hier aufzeigt, zusammenkommen, das will ich abschließend auch nochmal an einem Beispiel aufzeigen. Dazu eine kleine Aktion, dazu brauche ich jetzt mal alle Leute aus der Gemeindeleitung und Feldleiter. Stopp, stopp, stopp. Dietrich war gar nicht dabei. Auch nicht. Bitte runter. Alle sollen an den Fingern, Zeigefingern bleiben. Langsam, Kinder. Langsam, langsam. Hier, Winfried ist auch noch nicht da. Alle erst die Zeigefinger drauf. Unten, unten ist hier. Unten ist hier, hinten auch. Noch runter, 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 runter. Dietrich, runter. Doch, das geht. So, jetzt alle Zeigefinger nur dran, nicht hochheben. Nur dran, nur dran. Nicht hochheben. Haben alle Zeigefinger dran? Gut. Dann mach mal. Langsam. Zeigefinger dran. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Das haben die Tinkers besser hingekriegt. Ach, ihr kennt das schon. Ah, ist gut, gut. Merkt ihr? Da waren jetzt zwei, die waren gar nicht beteiligt dran. Die kamen gar nicht so richtig drunter. Es ging zu schnell. Ich glaube, in der Gemeindearbeit ist es wichtig, dass nicht nur die Vorrenner da sind und andere Bereiche nicht. Sondern was Paulus hier im Philippa, Dankeschön, ihr könnt euch wieder setzen, ihr müsst hier stehen bleiben, das ist so. Ja. Was Paulus im Philipperbrief hier aufzeigt, ist, dass die verschiedenen Bereiche miteinander in Bewegung sind. Und dass sie aufeinander Acht haben. Und dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Und das erkennt Paulus in dieser Gemeinde in Philippi in einer herausragenden Art und Weise. Darum bezeichnet man diesen Brief auch vielerorts als diesen Freudesbrief. Ich freue mich so. Und sagt später in Kapitel 3 und 4, ich fange ja an, mich zu wiederholen, ich weiß es, aber ich will es nochmal sagen, ich freue mich so, weil ich genau das bei euch sehe. Und dafür danke ich Gott. Ich glaube, dass es ein großes Anliegen wäre, dass eine Gemeinde, die zu beneiden ist, eine christuszentrierte Gemeinde ist, dass eine solche Gemeinde Anteil aneinander nimmt, aber dass sie auch möchte, dass Menschen geistlich reifen und dabei darauf achte, dass das in einem guten Verhältnis zueinander steht, sich miteinander unterstützt. Dann wird zutreffen, was er hier, und damit schließe ich, in Vers 6 beschreibt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist Herr deiner Gemeinde und das ist gut so. Und das soll auch so sein. Und wir freuen uns darüber, denn du bist derjenige, der wirklich diesen weiten Blick hat, der weiß, was für seine Gemeinde gut ist. Auch für diese Gemeinde hier in Dillenburg. Durch Paulus hast du auch uns sagen lassen, dass es gut ist, wenn wir in den verschiedenen Bereichen und Aspekten der Gemeinde in ihren Wichtigkeiten aufeinander achten, dass wir Anteil haben aneinander. Mit dir zentriert auf das, was du hineingebracht hast, diese gute Nachricht, das Evangelium. Und dass wir erleben dürfen, wie Menschen im Glauben geistlich wachsen, sodass nach innen und nach außen die Gemeinde ein offenes und wirklich ein ansteckendes Leben führen darf, geprägt von dir selbst. Und so lass es bitte auch hier in Dillenburg sein, dass man sich unterstützt in den verschiedenen Arbeitszweigen und Bereichen, auch jetzt in dieser Zeit, Acht hat aufeinander und sich miteinander dankbar darüber freut, wo du das geistig Reifen und das Wachsen und das Neues aufbrechen schenkst. Amen.